Schönen Nachmittag bei dieser Sendung der philosophischen Brocken, sagt David Wagner. Die Sendung mit dem Titel Ohne Worte beschäftigt sich mit Gebärdensprache und Gehörlosigkeit. Was das mit Philosophie zu tun haben kann und welche Probleme es gibt, oder vielleicht gibt es ja auch keine Probleme, in der Übersetzbarkeit abstrakter philosophischer Begriffe in Gebärdensprache, darum geht es unter anderem in der kommenden Stunde. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Also eine kleine Vorstellungsrunde ist vielleicht angebracht. Günter Reuss.
Hallo, mein Name ist Günter Reuss, ich bin gehörlos.
Sie hören jetzt allerdings die Stimme von Panto Trifkovic, der Günter Reuss für uns dolmetschen wird im Laufe dieser Sendung. Und Nadja Szewczyk.
Ja, hallo, ich bin Nadja.
Okay, also, ich beginne mit einer Frage an Nadja Szewczyk, die ich schon seit Schultagen kenne. Sie hat selber Philosophie studiert, sie hat ihre Diplomarbeit zum Thema Anerkennung bei Hegel geschrieben und Nadja arbeitet seit 4 Jahren für diese Firma, die ich Ihnen vorstellen will. Die Firma heißt Equalisent und beschäftigt sich mit Gehörlosen, Schwerhörigen, Gebärdensprache und Diversity Management. Vielleicht kannst du das kurz mal vorstellen, umreißen, worum es da geht. Wir werden ja im Laufe der Sendung noch recht viel drüber hören.
Ja, also Equalisent, du hast es schon richtig gesagt, ist ein Qualifikationszentrum für Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Gebärdensprache und Diversity Management. Und ja, ich arbeite seit 4,5 Jahren dort. Ich selber bin zuständig für Diversity Management. Da geht es also sozusagen um die Etablierung von Vielfalt in Arbeitswelt und Wirtschaft. Aber das Hauptthema bei Equalisent sind Kurse und Lehrgänge für gehörlose und schwerhörende Personen mit dem Ziel, sie in ja, optimal in die Arbeitswelt zu integrieren. Und neben diesen Kursen und Lehrgängen machen wir immer wieder ja, innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die auf eine sozusagen innovative Weise eben Gebärdensprache zum Thema haben oder auch also sozusagen es leichter machen für gehörlose Personen. Ja, Wissen, sozusagen Zugang zu Wissen zu kriegen. Also darum geht es im Wesentlichen.
Mhm. Günther, du arbeitest auch für Equalisent, habe ich da richtig verstanden?
Es ist so, dass ich bei Equalisent nicht angestellt bin, sondern als Honorartrainer also arbeite, wenn es verschiedene Workshops oder Seminare gibt oder so wie das jetzt in der Zusammenarbeit mit Nadja ergeben hat, in dem Projekt Sign Library. Also da war das so, dass ich natürlich für den Bereich Gebärdensprache und gebärdende Bücher in Gebärdensprache zuständig war oder bin immer noch.
Danke, das bringt uns schon unser erstes Stichwort, nämlich Sign Library. Das klingt jetzt vielleicht für die meisten Zuhörer ungewohnt. Es geht hier darum, dass man Bücher in Zeichensprache übersetzt oder eigentlich nicht ganze Bücher vielleicht, in den meisten Fällen sind es Kurzfassungen von Büchern oder Kurzgeschichten, oder?
Ja.
Nadja, kannst du vielleicht erzählen, warum man sowas macht? Warum gibt es überhaupt das Bedürfnis? Weil als normal hörender, ich entschuldige mich gleich für das Normal, also als hörender Mensch oder als sprechender Mensch, ist einem vielleicht klar, dass man als Gehörloser nicht hören kann, aber man kann doch lesen. Und warum gibt es dann das Problem, dass man ein Buch oder eine Kurzgeschichte in Zeichensprache übersetzen müsste, in Gebärdensprache?
Ja, natürlich können Gehörlose auch lesen, aber sozusagen sowas wie die Muttersprache oder die mehrere Sprache für viele Gehörlose ist die Gebärdensprache. Und von daher ist es einfach unser Ansatz gewesen, so in dem Sinn, wie ich schon vorher gesagt habe, für Gehörlose den Zugang zu diesen Büchern, die sie dann auch lesen können oder parallel lesen können, durch die Übertragung in die Gebärdensprache einfach zugänglicher zu machen.
Ist das so, wie wenn ich in die Buchhandlung gehe und ein Hörbuch kaufe, dass ich praktisch als Alternative zum Buchlesen mir auch ein Hörbuch anhören kann?
Das ist schon richtig, dass das Gehörlose Bücher lesen können, ist aber, was die meisten vergessen oder nicht berücksichtigen, ist, dass das ja in Deutsch, das ist ja in Deutsch geschrieben, selbstverständlich kann ich das lesen, aber es ist schon so, dass das für mich eine Fremdsprache ist. Und Gebärdensprache ist einfach meine Muttersprache, die Struktur der Gebärdensprache, die ist mir ja geläufiger. Das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Das ist etwas, was ich sowieso kann. Und was du vorher gesagt hast mit Hörbuch, ja als Beispiel für Hörende, das ist natürlich also etwas sehr fein, eine feine Sache für die Hörenden, müssen sich selber nicht lesen, sondern es wird ihnen vorgelesen. So ähnlich ist es dann also eben für die Gehörlosen, weil ihnen das der Inhalt des Buches vorgebildet wird und sie sofort den Inhalt des Buches besser verstehen können.
Okay, also die Sache ist eigentlich auch eine Sache der Interpretation dann immer, nicht wahr? Wenn ich mal angenommen Kafkas Verwandlung habt ihr da in Gebärdensprache übersetzt, dann ist es ja auch so, dass da eine ganz bestimmte Interpretation von diesem Text gebärdet wird. Und das ergibt sich aus der Übersetzungsproblematik, oder? Meinst du, dass es sinnvoll wäre, denselben Text auf verschiedene Weise zu gebärden, damit die Leute den Eindruck davon bekommen, dass das ja nicht die einzig mögliche Art ist, diesen Text zu lesen? Oder ergibt sich die Problematik gar nicht, weil man ja sowieso, nachdem man den gebärdeten Text gesehen hat, zum Buch gehen kann und ihn lesen kann und sich überlegen kann, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt?
Also es war ja so, dass ich ja einen Teil von dem Ausgangs Kafka natürlich Kafka-Buch gebärdet habe und in Gebärdensprache sozusagen vermittelt habe. Und es stimmt schon, dass das so ist, dass das natürlich meine Interpretation dessen war, von dem Text. Aber für mich ist das so, dass der Inhalt dessen, die Aussage, was das Buch selber sagt, ist ja das Gleiche. Es ist schon auch klar, dass man ein bisschen das anpassen muss, aber ganz ein kleines bisschen. Ja. Das heißt, auch in der deutschen Sprache ist es so, wenn man etwas also liest, also gibt es ja auch also die horizontale und die diagonale Version dessen, was ich lese, und das, wenn ich das jetzt in Gebärdensprache interpretiere, ist das genau das Gleiche. Der Inhalt bleibt ja der gleiche, aber ein bisschen muss ich natürlich schon anpassen der Sprache.
Vielleicht darf ich da auch noch was dazu sagen.
Gerne.
Der Günther hat schon sehr gut gesagt, Fremdsprache, Muttersprache. Ja. Wenn ich jetzt ein Gedicht, das im Deutschen sozusagen verfasst wurde, ins Englische übersetzt, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich sage, diese Übersetzung ist jetzt noch nicht die optimale, oder ich lese vielleicht, wenn es mich interessiert, in drei Übersetzungen und dann habe ich es gut verstanden und dann lese ich es nochmal im Originalen auch. Ja. Also sozusagen, ich glaube, immer in der Übersetzung auch zwischen verschiedenen Schriftsprachen oder Lautsprachen hat man ja das Problem der Übertragung und sozusagen der Interpretation. Und vielleicht nochmal so zu dem Thema Hörbuch. Also was ähnlich ist bei Sign Library und einem Hörbuch ist, dass man das Genre wechselt. Ne? Also sozusagen, wir haben hier einerseits ein Buch, ein geschriebenes Buch, das man in die Hand nimmt und liest. Und beim Hörbuch habe ich kein geschriebenes Buch, sondern ich liege ihm da und kriege das irgendwie als akustischen Laut vermittelt. Ja. Und bei unseren Übersetzungen habe ich auch nicht das Buch in der Hand, sondern ich sehe einen Film sozusagen. Ich habe einen Computerbildschirm oder einen Fernsehbildschirm und auf dem schaue ich mir eine DVD an oder öffne mir die Website. Also Sign Library kann man auf der Website, also ist zugänglich über eine
Kannst
Website.
Kannst du vielleicht die Webadresse sagen?
Ja, das ist www.signlibrary.eu. Mhm. Und da schaue ich mir sozusagen das Buch auch in einem anderen Genre an. Ja? Mhm. Und das ist sozusagen das, was ein bisschen den Unterschied macht zwischen der Übersetzung von einem Kafka-Gedicht ins Englische. Mhm. Und dass sozusagen unsere Interpretationen noch ein bisschen in die Nähe rücken von auch vielleicht Theaterbearbeitungen. Ja? Mhm. Ja, wo man einfach auch auf die Bühne zum Beispiel geht oder halt in einen Film geht. Es gibt ja auch viele Buchbearbeitungen, wo dann Filme daraus entstehen.
Also wo man auch einen Text sozusagen in einer Weise bearbeitet, der ja eben nicht eine 1:1 Übertragung von geschriebenen Texten in eine andere geschriebene Sprache darstellt.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass Kafka, weil er doch recht konkret schreibt, sehr einfache Sätze hat, sehr relativ einfache Satzstrukturen und sehr beschreibend ist in seiner Sprache. Und ich meine jetzt im Gegensatz zu anderen, die vielleicht besonders poetisch, blumig schreiben oder Metaphern besonders stark verwenden, dass der einfacher zu übersetzen ist in diese Gebärdensprache. Gibt es eine Möglichkeit für uns, sich vorzustellen, wie anders diese andere Sprache ist? Weil bei gesprochenen Sprachen wie Englisch, Französisch, Deutsch, was auch immer, das sind Erfahrungen, die man macht. Das ist ein bisschen ein anderes Vokabular natürlich. Es gibt Probleme, auf die man trifft als Sprecher, wenn man eine Fremdsprache spricht. Aber da handelt es sich ja offensichtlich um was ganz was anderes, um eine wirkliche andere Art, sich auszudrücken. Oder ist das gar nicht so anders? Magst du dazu sprechen oder Günther vielleicht?
Also das Buch, was da übersetzt, also sozusagen interpretiert wurde in Gebärdensprache, heißt ja Umwandlung.
Verwandlung.
Ja. Verwandlung, Entschuldigung. Das ist immer mein Fehler.
Nein, das ist kein Problem.
Und es war natürlich besonders interessant, war dieser Käfer, der sich da sozusagen verwandelt, ja. Und war das also schon, weil ich ja vorher gesagt hatte, Diagonal- und Vertikal-Sprachstruktur. Und war das dann also irgendwie so, dass ich das, wie ich das gelesen habe, gedacht habe, wie ist das jetzt irgendwie zuerst, ist er groß, dann ist er klein, oder dann ist er klein, dann ist er groß, oder was ist genau da irgendwie gemeint? Also wenn ich das jetzt genau übersetze, ist das, gibt es ja was ganz anderes, ja. Das heißt, bei diesem Buch, bei diesem Text, ging es also eigentlich darum, dass ganz einfach und normal, so wie der Kafka das geschrieben hat, in einer einfachen Form in die Gebärdensprache zu übersetzen. Also da wurde, jetzt muss ich nicht viel darüber nachdenken, wie ich das dann mache. Ja.
Liegt das Problem daran, dass das Gebärdenzeichen für Käfer vielleicht was Kleines ist und der Käfer dann aber so groß ist wie ein Mensch? Oder?
Na, der Kafka, das habe ich nicht ganz verstanden. Der Kafka hat zum Beispiel in einem Kapitel den Käfer über die Wand laufen lassen, ja, ja. Und dann sitzt er auf dem Rahmen des Spiegels, ja, also da kann dann nur ein kleiner Käfer sein, aber liegt er sozusagen in voller Länge auf dem Bett und fällt aus dem Bett, ja, oder kämmt sich ein zwischen Tür und Wohnzimmer.
Mhm.
Und jetzt, wenn man das liest, könnte man über das hinweglesen oder hat man schnell ein Bild dazu und stellt sich das so vor, oder man stellt sich vielleicht auch gar nicht vor, sondern liest drüber. Der Günther aber natürlich, oder weil du auch gefragt hast, ist das, wie kann man sich das vorstellen, die Gebärdensprache? Die Gebärdensprache ist bildhaft. Ja?
Mhm.
Das ist sozusagen, man malt Bilder mit den Händen auch, gerade wenn man so einen Text vor sich hat. Man kann natürlich in Gebärdensprache auch sehr abstrakt sprechen, aber wenn man einen Text wie Kafka vor sich hat, dann steckt, also Günther ist natürlich auf diese Bilder eingestiegen,
mhm.
und dann haben wir manchmal kurz unterbrechen müssen, ja, und uns überlegen, wie machen wir denn das, oder wie macht der Günther das jetzt mit der Größe des Käfers? Oder auch der Kafka schreibt von zwei Schwestern, die es gibt, und die eine wohnt links und die andere rechts, und dort hängt das Bild und da ist die Tür. Und beim Lesen kann man das einfach ignorieren, aber wir haben wirklich dann angefangen, Pläne von der Wohnung zu zeichnen.
Mhm.
Weil wenn er im ersten Kapitel sagt, das Bett steht hier und ich schaue da raus, und im fünften Kapitel schaut das dann anders aus, dann verwirrt das die Leser, die Leserinnen bzw. Seherinnen sehr total. Ja. Also sozusagen, da muss man sehr konsistent bleiben.
Das ist interessant. Das erinnert mich jetzt an die Vorlesungen. Magst du das sagen?
Die Nadia hatte absolut recht, ja, aber das war nämlich genau diese Geschichte. Etwas steht links, etwas steht rechts. Und wenn ich gebärde, das kann nicht einfach so sein, dass es einmal so ist oder einmal so, ja. Sondern wenn etwas links in einem Raum steht oder wohin gestellt wird, dann muss das doch dort bleiben, die ganze Zeit. Was ist der Käfer, der dann irgendwie
dort sitzt und am Rücken irgendwie erscheint oder irgendwelche Schmerzen hat oder irgendwas. Und dann eben, was sie vorher irgendwie lange gesagt hat, klein, der ist jetzt zuerst klein, dann ist er groß und wie auch immer. Das heißt, der Gehörlose, wenn er das sieht, wie ich das gebärde, der versteht das dann irgendwie nicht mehr. Der weiß nicht, wieso der jetzt plötzlich klein ist und warum er groß ist. Ja, auch wenn der Inhalt der gleiche ist. Es ist klar, dass der Inhalt in dem ganzen Ablauf der gleiche ist. Trotzdem muss man das viel genauer machen.
Das ist faszinierend, weil mir fällt jetzt nur gerade ein, dass Wladimir Nabokov, ein russischer Autor, der ja in Amerika Vorlesungen zur Literatur gehalten hat, seinen Schülern immer wieder gesagt hat, ein Zeichen guter Literatur wäre es, dass die Autoren sehr konkret beschreiben können, wo die Welt, also wie die Welt aussieht, in der der Roman spielt, und dass man das auch testen kann als Leser. Und er hat das dann in einer Vorlesung sogar nachexerziert, eigentlich so wie ihr das mit der Verwandlung gemacht habt, hat er die Zimmern aufgezeichnet von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, um zu sehen, ob das auch wirklich stimmt, dass wenn der im zweiten Kapitel durch die linke Tür geht, dass er dann in das Zimmer kommt, das im ersten Kapitel beschrieben wurde. Und mir ist das jetzt nur gerade eingefallen, weil ich das sehr faszinierend finde. Wir machen jetzt ganz kurz eine Musikpause und machen dann wieder weiter. Ja, Günther, du hast in der Musikpause jetzt kurz davon erzählt, wie es dir mit dem Film Dogville von Lars von Trier gegangen ist. Könntest du das einfach nochmal wiederholen, weil das war sehr spannend für mich als Nicht-Gebärdensprachler.
Also es ist so, dass ich das Buch, ja, Dogville, also schon vorher gelesen habe und der Inhalt von diesem Buch also mir sehr klar war, ja. Da ja sowieso die Gebärdensprache ja eine eigene Struktur ja hat und sehr, die Lokalisation sehr wichtig ist in der Gebärdensprache, war das so, dass ich ja natürlich meine eigene Vorstellung hatte, wie die Dinge in dem Buch präsentiert wurden. Ja. Und wenn wir über das Thema Lokalisation zum Beispiel sprechen, dann ist es ja so, dass es ja zweidiokanal sozusagen passiert und als Beispiel kann man jetzt zum Beispiel nennen das Haus, wo es jetzt mit dem Erdgeschoss bis nach oben zum Dachgeschoss also irgendwie steht. Ja, das ist ganz klar. Da gibt es erste, zweite, dritte, vierte, wie auch immer Stock. Und wenn ich jetzt also irgendwie es etwas gibt, was in dem ersten Stock sozusagen passiert, und wenn ich lese jetzt etwas, da steht jetzt irgendwie, es passiert dort und dort, habe ich eine Verknüpfung sofort. Das passiert im Erdgeschoss. Ich weiß ganz genau dort in diesem Raum, ja, weil ich ja für mich sofort das ganze Haus mit diesen drei, vier Stockwerken als Bild habe, für mich selber. Ja, und wenn da irgendwas beschrieben wird, weiß ich ganz genau, in welchem Teil dieses Hauses das passiert. Und beim Kafka war das ja das, also bei der Verwandlung war das ja genau das Gleiche. Also wo es dann irgendwie in der Wohnung Sachen halt irgendwie, die irgendwie links waren oder rechts waren. Und für mich war das klar, ich muss das genauso lokalisieren. Ja. Damit dann, dass wenn die Gehörlosen das sehen, was ich gebärde, sofort verstehen, wo sich was befindet. Ja. Mhm. Und das habe ich vorher, also im Doppel war das für mich eine tolle Sache. Ja. Also ich hab das Buch für mich schon sozusagen visualisiert gehabt und dann habe ich den Film gesehen und dann war mir einfach alles klar. Das war super toll. Ja. Dann war das irgendwie alles noch besser verstanden.
Da fällt mir gerade ein, dass das eine wichtige Erinnerungstechnik in der Renaissance war, dass man sich vorstellt, alle Ideen, über die man sprechen möchte bei einem Vortrag, sind in verschiedenen Zimmern eines Hauses lokalisiert. Und der Vortrag funktioniert praktisch einfach so, dass man durch diese Zimmer durchgeht und der Reihe nach weiß, zu welchem Thema man sprechen möchte. Also Cicero würde zum Beispiel so etwas empfehlen.
Und hier eine kleine auditive Fußnote. Es ist bezeichnend, dass man sich über ein Buch über Erinnerung falsch erinnert. Was ich Ihnen aber ans Herz legen kann, ist Francis Yates' The Art of Memory oder aber das Buch über den Erinnerungspalast des Matteo Ricci. Ficino klingt zwar ein bisschen wie Ricci, ist aber nicht genau das, was ich meinte. Obwohl man könnte annehmen, dass Ficino, der ein wichtiger Renaissance-Philosoph ist, sich ähnlicher Techniken bedient hat.
Aber davon abgesehen wollte ich dazu sprechen kommen, zu dem Problem, wenn man Begriffe oder Wörter lokalisiert denkt oder hauptsächlich so denkt, dann gibt es ja immer noch die abstrakten Begriffe, nämlich die, mit denen man Bilder eigentlich gar nicht so gut verbinden kann. Geht es da einem Menschen mit Gebärdensprache vielleicht schlechter als einem Menschen, der unsere Wortsprache hat? Ich glaube eigentlich nicht, weil ich hatte dasselbe Problem mit dem Begriff Geist bei Hegel zum Beispiel, aber auch nicht gewusst, wie man sich den vorstellen soll. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen dazu, Nadja, wie es dir, was du glaubst, wie es ist, und vielleicht spricht dann Günther noch zu dem Thema.
Also ich meine, es ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich bin ja lautsprachlich aufgewachsen, ja, und denke halt sozusagen in der sozusagen Sozialisation in der Lautsprache. Ich weiß allerdings, als ich begonnen habe, Hegel zu lesen, dass ich das Gefühl gehabt habe, mein Hirn bricht zusammen, ja, und ich kann immer nur eine Stunde lesen, dann muss ich sofort 3 Stunden im Wald herumlaufen, damit sozusagen meine Energie wieder vom Hirn in die Beine kommt. Und also ich glaube halt, jeder Mensch, der sozusagen normal aufwächst und dann begegnet er so einem komplexen Philosophen, muss quasi eine Sprache neu lernen. Also so ist es mir gegangen. Ne? Also ich habe sozusagen die Terminologie der Philosophie jahrelang lernen müssen, bevor ich beginnen konnte, das überhaupt zu verstehen. Ja? Mhm. Also es war wirklich sowas wie ein Weg ins Ungewisse. Ja? Also sozusagen man lernt erst die Sprache und hat immer das Gefühl, das ist doch eigentlich Deutsch, ich müsste es doch eigentlich verstehen, aber ich verstehe es eigentlich nicht. Und quasi der Weg ins Ungewisse, werde ich es denn je verstehen. Ja? Mhm. Und meine sozusagen Doktormutter, die Hertha Nagel, hat mir, glaube ich, mal erzählt, dass ihr Doktorvater, der Professor Heintl, gesagt hat, ja, Hegel, man kann sein Leben lang studieren und vielleicht mit 60 oder 70 irgendwann hat man dann so ein bisschen eine Ahnung. Ja. Und von daher war das für mich weniger so eine Frage von, stelle ich mir das räumlich vor oder nicht, sondern ich gehe halt in ein ganz anderes Denken, für das man Energie aufwendet und sehr viel Hilfe und Unterstützung braucht. Mhm. Ich denke mal, wenn jemand, der gehörlos ist, Philosophie studieren möchte, ja, wird er mit genau demselben Problem konfrontiert sein, aber vielleicht weniger Hilfe und Unterstützung haben, ja, mhm. Weil du halt dann, da kann der Günther dann ja viel mehr noch dazu erzählen, ja. Mhm. Du brauchst halt Dolmetscher, um dieses Studium zu bewältigen. Und Dolmetscher gibt es, also da gibt es wenig Budget und. Also sozusagen im Kern kann ich deine Frage nicht beantworten und sagen, wie versteht jetzt ein gehörloser Mensch, der visualisiert denkt, komplexe, abstrakte Begriffe. Ich weiß aber, dass es einfach eine Frage von Bildung und Unterstützung ist, die auch jeder Hörende hat. Ja? Also sozusagen, wenn du aus bildungsfernen Schichten kommst, dann wirst du abstrakte Begriffe auch schwerer verstehen, weil du sozusagen diese Bildung nicht hast, wenn du halt nach 11 Jahren Schule von der Schule gehst. Ja? Mhm.
Und kann man sich da jetzt als gehörloser Mensch an Equalisent wenden und sagen, könnt ihr mich unterstützen? Oder wie funktioniert das eigentlich? Wie bekommt man Dolmetscher? Sind die im freien Markt erhältlich und man kriegt irgendwelche Zuschüsse vom Staat dafür, also dass jemand einem hilft? Oder
ja, man muss das unterscheiden. Also der Günther unterrichtet ja an der Uni und hat selber studiert. Er kann das einfach auf, für die Uni ein bisschen erzählen. Ich sage es ganz kurz noch für die Polizei. Also wir vermitteln nicht Dolmetscher, sondern wir vermitteln sozusagen relativ, also viel niederschwelligere Bildung. Ja. Das heißt für Schüler, die vielleicht gerade mit der Schule fertig sind und noch sehr viel brauchen, um dann quasi an Bewerbungswissen, an Deutschkompetenz, um sozusagen ins normale, klassische Berufsleben einzusteigen. Das hat aber nicht jetzt so viel mit der Universität zu tun. Vielleicht, wenn jemand mit der Matura fertig ist und braucht noch Deutschkompetenz und plant ein Studium, dann wäre Equalisense eine gute Anlaufstelle, weil wir auch Individualschulungen machen, wo man ganz gezielt nochmal unterstützt und nicht nur Kurse. Mhm. Wenn man aber sozusagen, so wie der Günther an die Uni gegangen ist, da soll ich einfach erzählen, was da die Hürden vielleicht sind und die Möglichkeiten. Mhm. Bitte.
Ich habe ja ein gutes Studium Psychologie und es ist natürlich schon so, dass ich im Selbststudium vieles also irgendwie gemacht habe, aber das war einfach alles zu wenig, ja, weil gerade in diesem Bereich braucht man den Austausch. Ich brauche jemanden, mit dem ich zu diesen Themen austauschen kann. Und das habe ich einfach in dem nicht gehabt. Das heißt, all das Ganze war einfach zu wenig für mich. Ja. Das heißt, ich habe 10% also für zum Beispiel für die Dolmetschkosten, ja, also vom Budget für das Studium bekommen, für die Bezahlung der Dolmetscherkosten. Mhm. Das heißt, ich habe nicht zu jeder Vorlesung und immer, wenn ich einen Dolmetscher gebraucht habe, einen Dolmetscher bestellen können. Ja. Das heißt, also wenn ihr jetzt sagt, also ich will jetzt, jetzt war die Idee, die Vorstellung, jetzt ein Gehörloser möchte, oder ich, sobald wenn ich es möchte, jetzt Philosophie zu studieren, das ist extrem schwierig, weil ich eigentlich durchgehend einen Dolmetscher bräuchte, ja, also der dabei sein muss, um diesen Austausch zu gewährleisten. Ja? Weil gerade in dem Bereich ist das ja extrem wichtig, dieser Austausch, dieser philosophische Austausch. Ja? Und wenn es keinen Dolmetscher gibt, dann geht das einfach nicht mehr. Und wenn ich jetzt nochmal auf das zurückkomme, wenn ich sage, also ich habe jetzt einen deutschen Text, den ich jetzt irgendwie mir durchlese. Mongolei. Mhm. Zum Beispiel ein Text über Mongolei, ja. Und alle wissen, also jeder, wenn er liest Mongolei, versteht sofort, was damit gemeint ist. Und der Gehörlose, wenn er jetzt einfach einmal das liest Mongolei, der braucht hier einen Dolmetscher, der ihn jetzt also irgendwie diese Gebärde dazu sagt und sofort also irgendwie das lokalisiert, dann weiß man ja, in welchem Teil der Welt sozusagen dieses Land ist. Dann hat man ja einen Zusammenhang, dass das im Osten also irgendwie ist.
Ich muss ich sagen, dann haben die Hörlose offensichtlich einen Vorteil gegenüber uns sprachlichen Menschen oder hörenden Menschen, weil ich weiß meistens gar nicht, wo die Länder lokalisiert sind, wenn irgendjemand in ein Land nennt. Also ich war ja ganz schlecht in Geografie.
Ja, es ist halt so, dass also bei den Gehörlosen ist es so, dadurch, dass Gehörlose sehr visuell orientiert sind, jedes Land wird sofort zugeordnet. Mhm, okay. In den Norden, in den Osten, in den Westen, in den Süden, egal wo. Ja. Man hat sofort dieses Bild. Ja. Mhm. Und es ist auch mit einem Raum. Oder man weiß sofort irgendwie in die rechte Ecke, in die linke Ecke oder wo immer. Man tut es sofort zuordnen, lokalisieren eben. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt in dem Text also irgendwie steht, der eine sitzt dort und der eine sitzt hier, dann ist es für mich ganz wichtig, den Unterschied zu wissen, sitzen sie sich gegenüber, sitzt der eine links, der andere rechts, weil ich, wenn ich das gebärde, es viel einfacher in der Gebärdensprache ausdrücken kann. Mhm. Ja. Weil es sofort, das Bild ist da, man weiß sofort, wo wer sitzt. Und wenn ich jetzt einen philosophischen Text also habe, den ich jetzt also irgendwie lese, dann ist es so, dass ich, und im Speziellen, wenn abstrakte Begriffe vorkommen, brauche ich jemanden,
mit dem ich mich austauschen kann darüber, damit für mich dann irgendwie mehr Klarheit also irgendwie gegeben ist. Und erst dann kann ich dann das Ganze in die Gebärdensprache sozusagen übersetzen, also gebärden. Ja.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den der Günther gerade genannt hat. Ja. Also sozusagen dieser Austausch über Wissen, ja, oder sozusagen dieses Verständnis zu auch, besonders auch zu abstrakten Begriffen, entsteht ja auch so im Dialog oder im Diskurs, im Gespräch mit, also bei mir war es im Studium halt auch mit Kollegen und Kolleginnen. Ja. Also wo ich mir denke, kein Mensch versteht einen abstrakten Begriff originär wahrscheinlich. Ja. Aber also jetzt, wir haben es jetzt das Wort Interpretation genannt. Ja. Das Wort Interpretation hat eine Gebärde. Der Günther und ich wissen beide sehr genau, wie diese Gebärde ausschaut und was sie bedeutet. Ja. Aber die hat in Gebärdensprache eine Gebärde. Ich glaube, dass es sehr viele Wörter aus Fachwissenschaften gibt, die eben keine Gebärde haben. Mhm. Ja. Und sozusagen, wie soll man etwas verstehen, das sozusagen dann, also wie soll man das in seiner Sprache verstehen, wenn es sozusagen keinen lebendigen Begriff in der Richtung der Sprache gibt. Ja. Das macht jetzt auch grundsätzlich nichts, denn würden wir jetzt beide gehörlos sein und Philosophie studieren, würden wir halt über die Texte reden, vielleicht den Text gemeinsam lesen, dann würden wir für verschiedene Wörter Gebärden erfinden vielleicht gemeinsam, ja, und dann könnten wir uns darüber unterhalten. Mhm. Ja. Und dann würde man sozusagen ein eigenes begreifendes Wissen wieder entstehen, könnte so entstehen. Ja. So war es ja auch zum Teil bei der Übersetzung bzw. Bearbeitung der Texte. Es waren jetzt keine philosophischen Texte, die wir für Sign Language bearbeitet haben, sondern literarische, wobei ein Text davon ein Roman ist, der schon von, also der von Nietzsche zum Beispiel handelt. Und da war es manchmal so, dass der Günther dann einen Text gelesen hat und hat gesagt, warte mal, jetzt frage ich dich mal das, dann haben wir ein bisschen uns darüber unterhalten. Und dann war das die Basis dafür, dass er das wieder sozusagen gebärden konnte. Mhm. Ja? Also ich glaube, das ist auch wichtig und das ist halt so ein Thema, es gibt halt nicht so wahnsinnig viel gehörlose Studierende noch in Österreich, ja? Weil eben der Zugang zu dem Studium so schwierig ist, damit es, oder genug gebärdensprachkompetente Mitstudierende. Mhm. Und das ist sozusagen, also es ist eigentlich, ich glaube, es ist weniger ein sprachliches als ein politisches Problem.
Okay. Ja, mir scheint, also nach dem, was ich vorhin gehört habe, dass es ja auch so sein müsste, dass der Dolmetscher selber zumindest ein gewisses Verständnis haben müsste von dem Medium, von dem Thema, über das da geredet wird, nicht? Weil sonst kann er ja, sonst ist er irgendwie nicht das richtige Link. Um da eine Verbindung herzustellen, eine Übersetzung oder eine Art von Verständnis.
Das ist genauso richtig, ja, wie du das jetzt gerade sagst. Das ist also sozusagen eine Hauptvoraussetzung, das ist für das Ganze ist das, dass es einen Dolmetscher gibt, der ebenfalls diese Begrifflichkeiten kennt und weiß, worüber da überhaupt gesprochen wird. Ich weiß, es gibt zum Beispiel, in Amerika ist das so, da gibt es also im Bereich Philosophie, ja, da gibt es also Aufnahmen, Videoaufnahmen und Gebärden, die Inhalte, die philosophische Inhalte bearbeiten. Ja? Also die gibt es schon in Gebärdensprache sozusagen. Allerdings ist es so, dass diese Begrifflichkeiten in die englische Sprache zu übersetzen, also in die amerikanische, in das amerikanische Englische, ist das halt also nicht möglich. Ja? Und ich sage auch gleich dazu, warum das so ist, weil diese abstrakten Begriffe, die in Gebärden also irgendwie sozusagen entstanden sind und die das, was man liest, oftmals also irgendwie eine ganz andere Bedeutung haben. Ja, es ist auch so, dass ich also, da gibt es also einen Professor auf der Uni Hamburg, der sich mit dem befasst hat und der mir dann gesagt hat, ja, das ist so schön, also wurde das gebärdet und wunderbar, also das muss man jetzt sofort ins Deutsch also irgendwie übersetzen und dann hat er das irgendwie gelesen, dass, wie das im Englisch also irgendwie ausschaut und dann wollte er es in Deutsch übersetzen, dann ist er draufgekommen, dass das also überhaupt nicht interessant ist und gar nicht spannend ist und überhaupt nicht schön ist, dass eigentlich das, was in Gebärdensprache produziert wurde, super toll war. Ja? Also Das heißt, also es ist nicht immer das, was so wie das geschrieben wurde, dass das irgendwie die tollste Version ist. Ja? Mhm. Also es kann dann sein, also das ist umgekehrt ja auch. Also wenn ich etwas in Deutsch lese, das ist so schön beschrieben worden und super toll und ich versuche das dann also in die Gebärdensprache zu gebärden und dann klappt das halt irgendwie vielleicht nicht oder es ist nicht so schön geworden, wie das im Deutschen beschrieben worden ist. Das kann auch sein, ja, das kann auch passieren.
Ist die Gebärdensprache, die ein Amerikaner spricht, indem er sie zeigt, eine andere als die, die ein Deutscher gebärdet?
Ja, sowieso.
Also sowieso.
Amerika hat eine eigene amerikanische Gebärdensprache und das ist halt so, das ist wie in jedem Land. Also jedes Land hat eine eigene Gebärdensprache, gleichermaßen wie die Lautsprache natürlich. Also jedes Land hat seine eigene Lautsprache, genauso ist es mit der Gebärdensprache.
Ja. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt nochmal eine Pause, weil es ist wieder 17 Minuten vergangen und hören uns dann noch einmal. Jetzt noch einmal ganz kurz auf die Qualisend zu sprechen kommen, auch auf die Situation von Gehörlosen in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Und zwar, Nadja, du hast mir vorhin gesagt, dass Qualisend eigentlich die Funktion hat, dass man Menschen für den Arbeitsplatz, also ihnen die Chance gibt, einen besseren Job zu bekommen zum Beispiel, weil sie Zusatzqualifikationen dazu erwerben können in einem Kurs, der ein Jahr dauert oder so bei euch. Ja. Das Problem der Gehörlosen ist aber eigentlich ein viel größeres, im deutschsprachigen Raum sowieso, weil es scheinbar zu wenig gibt, die sich damit beschäftigen oder die was dafür tun.
Ja, also es ist, ich würde mal so sagen, es gibt eine sehr lange Tradition der oralen Bildung, mhm. Ja, also man auch einfach viele ja, Jahrzehnte, 100 Jahre, also sehr lang in Europa, gehörlose Kinder und Jugendliche eben in Lautsprache unterrichtet wurden. Und ich würde jetzt mal sagen, es gibt zu wenig bilingualen Unterricht. Also ich glaube, das ist aus meiner Sicht ja, das ein Ziel, dass gehörlose Kinder und Jugendliche bilingual aufwachsen sollten, das heißt in Gebärdensprache Wissen erwerben sollten. Natürlich auch auf Deutsch, ja, weil auch die Schriftsprachkompetenz und Lautsprachkompetenz für gehörlose Kinder auch wichtig ist, ja, aber sozusagen in einem ausgewogenen Maß, das würde ich jetzt mal sagen, und da gibt es relativ Nachholbedarf. Ja. Also sozusagen dadurch, dass das ein bisschen zu wenig oder viel zu wenig passiert, ist sowas wie Goal sind wichtig und notwendig, dass wenn jetzt Gehörlose von der Schule vielleicht kommen oder auch schon älter sind, vielleicht 30 Jahre sind, sich beruflich umorientieren wollen, dass die bei Egolisten zum Beispiel einen Lehrgang eben machen können oder einen Kurs machen können, wo sie Kompetenzen, die noch fehlen, Wissen, das noch fehlt, ergänzen können. Aber sozusagen grundsätzlich liegt sozusagen die Bildungssituation für Gehörlose, also da gibt es zumindest einen Nachholbedarf. Es gibt eine sehr interessante Studie dazu, die Verena Krausenecker, ist eine Gebärdensprachlinguistin, hat diese Studie, ich glaube 2008 verfasst, gemeinsam mit der Katharina Schallbach. Ja. Und die heißt Sprache macht Wissen. Das ist sozusagen ein Überblick über die Bildungssituation gehörloser Kinder und Jugendlicher in Österreich. Und da sieht man also, wie wenige Gehörlose noch Zugang zu Studien haben oder in Gebärdensprache oder in bilingualen Klassen unterrichtet werden. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem.
Ja, also diese Studie, diese Sprache macht Wissen, die hat sich ja auf die Situation in Österreich bezogen. Und da hat man also irgendwie die 2500 Kinder also in Integrationsklassen in verschiedenen Schulen, egal jetzt wo, also in diese Studie mit eingenommen. Und da waren 100 von denen, ja, die wirklich gebärdensprachkompetent waren, wobei das auch auf einem eher niedrigen Niveau. Und die anderen, die restlichen sozusagen, konnten überhaupt nicht Gebärdensprache. Ja, die hatten überhaupt keine Gebärdensprachkompetenz. Ja. Mhm. Und das also irgendwie zeigt irgendwie ganz klar, wie das Bildungsniveau in Österreich ausschaut. Und das zeigt auch, dass der bilinguale Unterricht sehr wichtig ist, weil also irgendwie das eben parallel passiert. Ja. Der zweite wichtige Aspekt dabei ist, dass es auch in der Medienlandschaft sozusagen mehr gezeigt wird und aufmerksam gemacht wird, zum Beispiel im Fernseher, dass die Gebärdensprache als solche mehr präsenter ist, damit das auch klar ist, dass ein Bedarf an Gebärdensprache gegeben ist. Es ist ja so, dass also wenn zum Beispiel Hörende, ja, die sind ja in alle Richtungen, also irgendwie werden die bedient mit Fernseher, mit Radio, mit Zeitungen, mit allem möglichen, mit Videos und ja, also die haben eine riesen Auswahl und für Gehörlose ist das ein kleiner, winziger Teil in der Medienlandschaft, wo Gebärdensprache sozusagen vorkommt. Und es ist schon in quasi die Situation bessert sich, aber sehr langsam und sehr zögernd. Ja.
Diese zwei, ich glaube, ihr habt bis jetzt zwei Titel in der Sign Library.
Drei schon, ja.
Und die sind einerseits eben Kafka, die Verwandlung. Dann hast du von Yalom, glaube ich, und Nietzsche weinte, gekürzt.
Ja, also wir haben, wie gesagt, Kafka die Verwandlung dann, und Nietzsche weinte, da haben wir drei Schlüsselkapitel übersetzt, und also übertragen. Und drittens das kleine Ich bin ich von der Mira Lobe. Also wir haben auch ein Kinderbuch gemacht, eben weil wir glauben halt gerade für die kleinen Kinder, ja, ist es auch wichtig, dass die sozusagen mit Gebärdensprache schon in Berührung kommen. Mhm. Das haben wir dann auch gewollt, da hat eben auch der Bantu Trifkovic und die Brigitta Mikulasek das eben die Stimme gegeben. Wir haben es ja so das Bild gehabt, vielleicht sitzt die ganze Familie vom Computer und dann können vielleicht Geschwister, die noch nicht gebären können, das auch mal sehen und das auch irgendwie cool und schön finden. Ja, und das ist also ein internationales Projekt. Das heißt, wir haben das Projekt initiiert, aber es macht eben auch der Ungarische Gehörlosenverband mit. Die Gebärdensprachfabrik in Berlin überträgt und der Gehörlosenverband Auris in Slowenien.
Slowenien.
Genau.
Ja.
Und die übersetzen eben auch Texte. Also zum Beispiel Berlin hat Grimms Märchen übersetzt und die Uni Hamburg ist auch dabei, die haben ein Gedicht von Rilke übertragen. Ungarn hat zwei sozusagen Lokaldichter übertragen. Den kleinen Prinzen und einen lokalen Dichter. Und Slowenien ist noch nicht fertig. Also sozusagen, da entsteht ganz unterschiedliche Literatur in ganz unterschiedlicher Herangehensweise. Also das ist so eine Pionierarbeit, ja, weil wir sozusagen. Wir haben von allen Seiten und Ecken und Enden gehört, ja, das braucht es, das ist wichtig, das ist super. Das bereichert auch die Sprache, weil ja auch viele Gebärden wieder neu entstehen oder viele Worte in Gebärden auch wieder erfunden werden quasi, ja, oder viele Zugänge da entstehen. Aber wir haben es oft gehört, das braucht es und das wollten wir auch schon mal machen, aber es haben also sozusagen noch nicht so viele bereits gemacht. Ja, da gibt es sehr wenig, was eigentlich existiert. Und Design Library, also das ist unsere Vorstellung, ja, da gibt es auch einen Community Space, da können auch Leute auf YouTube ihre Videos draufstellen, ihre eigenen Erzählungen direkt in Gebärdensprache mit Design Library verlinken. Wenn jemand doch irgendwo ein Buch schon mal übertragen hat oder einen längeren Text, kann er mit uns oder sie mit uns Kontakt aufnehmen und wir laden das auf die Design Library drauf. Also da ist für viele, viele Sprachen, nicht nur Ungarisch, Deutsch oder Slowenisch, noch Platz.
Mhm. Ja. Wenn du jetzt sagst, man erfindet neue Zeichen, wie erklärt man dieses neu erfindete Zeichen? Ist dann eine Erklärung praktisch verpackt in dem Zeichen? Ich weiß nicht ganz genau, wie ich mir das jetzt vorstellen soll, denn wenn ich ein neues Wort erfinde zum Beispiel, also das wäre jetzt ein Wittgensteinsches Problem mit Privatsprache zum Beispiel, dann fragt man sich, man muss ja eine andere Sprache haben, um das jetzt wieder den anderen klar zu machen, was dieses Zeichen bedeutet. Also wie geht das in etwa? Kann man das erklären?
Das kann er gut, glaube ich.
Ja.
Es ist ja so, dass zum Beispiel, wenn es jetzt ein Wort gibt, was es einfach in der Form, wo die Gebärde noch nie gegeben hat, dann gibt es die Möglichkeit auf der Uni in Klagenfurt dort das zu melden und die haben da ein Lexikon mit den Gebärden, wo dann eben dieses Wort und diese Gebärde dann dazukommt. Ja? Das ist also, das Ganze ist im Aufbau und wenn man also das irgendwie nachschauen möchte, da kann man sich das auf der Homepage von der Uni Klagenfurt, da kann man sich dann anschauen, wie etwas gebärdet wird. Ja? Also da wenn zum Beispiel wenn ein Fall ist, dass da neue Begrifflichkeiten auftauchen.
Sind es dann Zeichnungen oder ein kurzes Video, das man sieht? Oder wie funktioniert das? Also gibt's.
Nein, das wird gebärdet. Also das wird gefilmt, die Person wird gefilmt, okay. Und dann wird das also irgendwie sozusagen öffentlich gemacht. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja.
Aber praktisch in die Wortsprache übersetzt. Also daneben steht dann ein Wort in der deutschen Sprache. Also man kommt nicht drum rum, doch diese Übersetzung machen zu müssen, oder?
Naja, nein. Nicht nur, also wir haben es zum Beispiel,
ja?
Gut. Ich habe es schon oft erlebt, ja, dass Günther oder eine meiner Kolleginnen halt ein Gebärde gebärdet und die dann erklärt in Gebärde. Ja.
Okay.
Das ist ja so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel
Wie wenn du mir einen Begriff erklärst.
Genau, wenn du mich
was umschreibst.
Ich kann mich erinnern, schockierenderweise, als ich 18 war, habe ich irgendwo das Wort Pogrom gelesen und mein Deutschlehrer hat behauptet, das Wort gibt's nicht. Ja?
Was viel über die österreichische Schule aussagt, oder?
Genau. Dann habe ich es aber halt nachgeschlagen im Duden und da wird ja auch das, also das deutsche Wort dann halt auf Deutsch erklärt. Ja?
Ja.
Also sozusagen für das Wort gibt es halt eine umschriebene Definition, dann weiß man ganz genau, was es bedeutet.
Mhm.
Ja.
Ja, jetzt fällt mir gerade überhaupt nichts mehr. Vielleicht mag der Günther noch kurz mal ein bisschen über seine Erfahrungen überhaupt als Gehörloser in Österreich erzählen. Also sehr privat.
Es war so, dass ich ja also bis zu meinem dritten Lebensjahr ja hören konnte.
Aha,
ja.
Okay.
Dann ist es so, dass ich durch eine Erkrankung das Gehör verloren habe. Ja, da bin ich also ertaubt. Ich wurde dann daraufhin in eine Gehörlosenschule gebracht. Also, und zu dem Zeitpunkt war das schon so, dass diese Gehörlosenschule und das Bildungsniveau in dieser Schule ja nicht so toll war. Also bilingualer Unterricht hat es ja keinem gegeben. Mhm. Ja. Das heißt, ich wurde in Lautsprache unterrichtet und habe natürlich Deutsch gelernt. Und Gebärdensprache habe ich dann also eigentlich erst angefangen zu lernen, wo ich im Gehörlosenvereine das erste Mal Kontakt aufgenommen habe. Ja. Und dann hatte ich also irgendwie das große Problem, dass ich auf der einen Seite Deutsch gelernt habe, auf der anderen Seite Gebärdensprache in der Community gelernt habe, aber die Verbindung zwischen Deutsch und Gebärdensprache, die hat mir ja gefehlt. Ja.
Mhm.
Und das ist so lang, hat das angedauert, bis ich in Klagenfurt auf der Uni die Lehrerausbildung gemacht habe. Da kamen also irgendwie die ersten Erfahrungen mit dem bilingualen Unterricht, ja, das heißt, da konnte ich dann also viel also dazulernen und diese Verknüpfung erstellen, ja. Und es ist nach wie vor so, dass es ja offiziell in Österreich keine einzige Schule gibt, wo es bilingual unterrichtet wird. Es gibt zwar verschiedene Projekte, wo sozusagen probiert wird, bilingual Unterricht einzuführen in den Schulen, aber offiziell ist das noch nicht passiert, nach wie vor nicht. Ja. Das heißt also, dass viele Gehörlose also dieselbe Problematik also irgendwie jetzt haben, die ich also irgendwie damals gehabt, weil ich habe ja auch nicht gewusst, wie ich tun soll. Ja. Es war ja klar, also nach der Beendigung der Schulpflicht, ja, war das irgendwie klar, dass das Wissen, also das, was ich bis zu dem Zeitpunkt gelernt habe, dass das einfach zu wenig war und dass ich einfach weiter lernen musste. Und da war dann die Frage, wo und wie. Ne? Ich habe natürlich auch eine HTL, also für den Bereich Informatik abgeschlossen und auch eine Matura gemacht. Und da war das schon so, dass ich natürlich durch diese Schule mein Deutsch sich natürlich massiv verbessert hat. Ja. Langsam, aber dann doch. Ja. Das heißt, also irgendwie in der Pflichtschule der Unterricht, den ich dort hatte, das war also überhaupt nicht optimal. Also das kam erst viel später dazu. Und dazu muss ich noch sagen, dass ich ja klarerweise viel im Selbststudium, also mir selber erlernt habe, selber beigebracht habe. Ja.
Oh, danke, das ist sehr interessant. Nadja, magst du ein Schlusswort sprechen?
Ja,
ja. Ja, komm, sag was.
Also du hast ja gesagt, ich habe meine Diplomarbeit zu Hegel Anerkennung geschrieben. Ja?
Mhm.
Ich habe es aber auch zu Kants Autonomie geschrieben.
Okay.
Ja. Und ich denke mal, das ist beides sozusagen, Autonomie und Anerkennung sind irgendwie zwei Wege oder Dinge, die im Gebärdensprachbereich und im gehörlosen Bereich noch erst am Anfang sind. Ja. Also die Gebärdensprache ist in Österreich seit 2005 offiziell anerkannt. Ja. Es gibt jetzt eine Nationalratsabgeordnete, die gehörlos ist, die im Parlament sitzt. Ich glaube, es braucht viel mehr Leute, die also sozusagen Zugang zu guter Ausbildung bekommen und nicht nur deshalb das schaffen, weil sie halt vielleicht von zu Hause gefördert sind oder über die Maßen intelligent sind, ja? Also sozusagen, damit sie sozusagen in Autonomie an den Gesetzen mitwirken können und nicht andere Leute dann sagen, Dolmetsch ist zu teuer oder das kann man sich leisten und braucht es überhaupt, weil es einfach auch sehr wenig Wissen gibt. Ja? Also ich meine, jeder und jede, die mal mit Gehörlosen zu tun haben, aus welchen Gründen immer im Freundeskreis oder weil es die Kinder, Eltern, Geschwister sind, wissen viel darüber, aber sonst gibt es eigentlich relativ wenig Wissen in Österreich zum Thema Gehörlosigkeit und Gebärdensprache. Und ich glaube, das ist so ein Weg, dass da mehr braucht und dass einfach Gehörlose selber auch ein bisschen mehr an die Macht kommen. Ja.
Naja, vielleicht haben wir mit dieser Radiosendung einen ganz kleinen, minimalen Beitrag dazu geleistet, dass mehr Leute mit diesem Problem konfrontiert werden und darüber nachdenken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Sie haben gerade eine Sendung der Philosophischen Brocken gehört. Sendungen wie diese hören Sie alle 2 Wochen auf Radio Orange. Und Sie können sie dann auch später im Internet nochmal anhören und nochmal anhören, so oft Sie wollen, auf Audiothek Philo.at. Danke fürs Zuhören, sagt David Wagner. Auf Wiederhören.